soll eine bärtigen Herr, ein Herr, der unter uns ist, der drüber im Jahr 1966 ist, mit dem man sprechen kann. Und wenn man mit ihm sprechen kann, wollen wir es jetzt auch tun. Wir bleiben sitzen und tun es. Herr Jesus, du kennst jeden von uns. Für die ist hier keine Volksmenge, sondern lauter einzelne Leute. Mit ihren schmutzigen Sünden. Mit ihren Problemen, mit denen sie nicht fertig werden. Mit ihren Fragen und Zweifeln. Recht auf Liebe. Da habe ich so viel auf dem Herzen, dass ich Angst habe, ob ich das richtig deutlich sagen kann, was ich Ihnen sagen muss. Aber Gott kann Ihre Herzen und Ohren öffnen. Also sehen Sie, wie wir damit anfangen. Jeder Psychiater und jeder Zeitungsmensch, der eine Zeitdiagnose gibt, stellt fest, dass der Mensch heute merkwürdig einsam ist. Wir wohnen aufeinander wie die Sardinen in der Sardinenbüchse und sind im Grunde jeder todeinsam. Junger Bursche sagt mir, ich hab keinen Menschen, der mich versteht. Ich sag, quatsch doch nicht. Deine Mutter, ach, meine Mutter, die hat so viel um den Kopf. Und dein Vater, ach, der Alte, sagt er, der kommt von der Arbeit, schimpft, isst und geht wieder weg. Ja, und deine Arbeitskollegen, ja, sagt der Arbeitskollegen, aber weiter nichts. Ich habe keinen Menschen, der mich versteht. Zerschüttern, nicht? Es kann eine Frau völlig unverstanden neben ihrem Mann herleben. Und ein Mann todeinsam sein, seine Frau hat keine Ahnung, was ihn bewegt. Und könnte ich stundenlang drüber reden, brauchen Sie nur ein modernes Buch zu lesen. Und nun sehen Sie, diese Einsamkeit des modernen Menschen, die verbündet sich jetzt mit der stärksten Macht, die es im Leben eines Menschen gibt, mit der Sexualität. Und nun sucht der Mensch Erlösung aus der Einsamkeit. Ist ja nicht nur Triebhaftigkeit, nee, sondern im Grunde sucht der Mensch Erlösung aus der Einsamkeit. Und diese, darf ich mal zwischendurch fragen, können Sie hinten jetzt verstehen? Na, Sie sind noch vorne, ganz hinten. Wenn Sie, gestern habe ich hinterher so viele Leute gehört, die sagten, war ja ganz schön, wir haben bloß nichts verstehen können. Das ist ärgerlich. Melden Sie sich ruhig während der Versammlung, wenn Sie nicht verstehen, nicht? Diese beiden Mächte, die Einsamkeit unseres Herzens und Sexualität verbünden sich und nun werden alle Dämme eingerissen und alle Zäune umgelegt. Und nun rast es über uns hinweg. Jeder Roman ist voll mit Sexualität, sonst verkauft er sich nicht. Jeder Film, jede Illustrierte, jedes Gespräch, gehen Sie mal, ihr Mütter, in die Kasernen, was ihre Jungs in Kasernen reden. Es gibt so alte Deutschnational, die sagen, das Erziehung des deutschen Volkes, einen Schmutz haben wir gelernt in Kasernen, ein Dreck. Von morgens bis abends gingen die Zoten. Das ist die Situation. Und sehen Sie, nun sind wir in eine Zeit geraten, in der alle Zäune umgelegt sind und alle Dämme niedergerissen sind und jeder überzeugt ist, auf dem Gebiet kann ich tun, was ich will. Und ist das Merkwürdige, was ich als Großstadtpfarrer beobachte, dass auf einmal eine ganz große Not eingekehrt ist. Eine ganz große Not. Wenn man so äußerlich die Filme sieht und die modernen Romane, es ist alles Glinglang und Gloria, wir leben in der Zeit, in der es keine Tabus mehr gibt, aber dahinter ist eine ganz große Not. Und die Not besteht darin, dass jetzt im Grunde kein Mensch mehr weiß, was ist denn eigentlich gut und was ist böse. Was ist Sünde und was ist nicht Sünde? Denn die Sünde ist eine Wirklichkeit. Und die liegt auf dem Gewissen. Und was ist nun Sünde? Also ich will mal ganz grob so sagen. Ist vorehelicher Geschlechtsverkehr Sünde oder nicht? Ist freie Liebe Sünde oder ist es nicht Sünde? Ist Homosexualität Sünde oder nicht? Die ganze Welt schreit, ach wo? Und dahinter steht die Frage, ist wirklich, ist lesbische Liebe, ist also ein Mädel, die andere liebt nicht, ist Ehescheidung, ist Ehebruch? Ach, die Frau sagt, mein Mann verstehe ich nicht. Den Mann verstehe ich. Darum ist Ehebruch gut. Ist das wahr? Sind diese Dinge Sünde? Oder sind sie in Ordnung? Das sind alte Vorstellungen. Jeder Film, nicht wahr, sagt ihn, das ist richtig, wenn ein Mann nicht versteht und du liebst die andere. Und nun bekommt die Tiefe, ist es gut, ist es böse oder ist das neutral? Wie viele junge Menschen kenne ich, die sagen, no, das hat mit Gut und Böse gar nichts zu tun. Wenn ich ein Glas Wasser trinke, hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Wenn man die Nase putzt, hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Das ganze Gebiet der Sexualität hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Stimmt das? Sehen Sie, hier ist eine Not, dass kein Mensch mehr weiß, was ist denn eigentlich Recht und Unrecht. Die Russen fragen in ihrer Versammlung, habe ich Recht gesprochen, Genosse? Und ich möchte am liebsten auch fragen, habe ich Recht gesprochen, Genossen? Aber ich müsste hier wohl Genossinnen sagen, nicht, das ist eine Mehrzahl immer noch. Immerhin hat die Zahl der Männer sich doch erfreulich erhöht, Gott sei Dank, ja. Hinter steht eines Tages so ein Pärchen vor mir, ich sehe sie noch vor mir. Sie so ein richtiges Flittchen mit Heidelbeergoss um die Augen, nicht? Und er so ein, naja, so ein richtiger Typ. Na, sag ich, was mit euch beiden los ist, das sieht man ja auf einen Kilometer Entfernung. Darauf sagt das Mädel, keck und nett, ja, da ist doch nichts dabei. Da ist doch nichts dabei. Wir leben doch 1966 und nicht 1902. Da habe ich gesagt, hör mal, wer hat denn eigentlich zu bestimmen, ob was dabei ist oder nicht? Wer in aller Welt hat denn zu sagen, was gut und böse ist? Da sagt das Mädel, der Pastor sicher nicht. Nein, sage ich, der Pastor nicht. Aber ich frage Sie, wer hat, Tante Auguste auch nicht, wer hat denn eigentlich in aller Welt zu sagen, was auf dem Gebiet auch der Sexualität, allen anderen Gebieten, gut und böse ist. Und da gibt es nur eine Antwort. Der Herr der Welt, der lebendige Gott. Sehen Sie, und nun möchte ich den Jüngern unter Ihnen das sagen, das Wichtigste sagen für den Abend. Wenn es keinen Gott gibt, wenn es keinen Gott gibt, dann können Sie tun, was Sie wollen. Dann können Sie tun, was Sie wollen. Ich sehe nicht ein, warum wir unsere Moralgesetze halten, die unsere Großtanten erfunden haben. Wenn es keinen Gott gibt, können Sie tun, was Sie wollen. Wenn aber der lebendige Gott lebt, dann hat er zu sagen, was gut und böse ist. Und dann müssen Sie fragen, was sagt Gott? Dann bin ich ihm verantwortlich und er wird mich richten. Sie werden vor dem Gericht Gottes stehen. Und ich sage Ihnen, Gott lebt. Ich bezeuge Ihnen, Gott lebt. Seitdem er sich in Jesus geoffenbart hat, kann man den lebendigen Gott nicht mehr leugnen. Sie können Gott absetzen in Ihrem Leben. Dann können Sie tun, was Sie wollen. Aber machen Sie sich klar, dass Sie dann im Sterben ohne Gott sind. Und nach dem Tode kommt noch viel. In der Ewigkeit ohne Gott sind. Das ist die Hölle. Sie können Gott absetzen in Ihrem Leben. Dann fahren Sie in die Hölle. Das können Sie wählen. Sie können sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, ich will ihn nicht, ich tue, was ich will. Dann ziehen Sie bitte die Konsequenz, dass Sie ohne Gott in Ewigkeit bleiben. Das ist Hölle. Ich weiß nicht, wie die Hölle aussieht, aber das weiß ich. Da guckt Gott nicht mehr hin. Da wollen Sie beten und können nicht mehr. Da wollen Sie Frieden und finden keinen mehr. Das ist die Hölle. Ich bin das Leid wie kalte Pappe in unseren Tagen, dass jeder Drehbuchschreiber und jeder Romanschreiber uns sagen will, was gut und böse ist. Das kann nur der lebendige Gott sagen. Und ich sage noch einmal, Sie können Gott aus Ihrem Leben rausstreichen, dann tun Sie, was Sie wollen. Oder Sie glauben, dass Gott lebt. Dann müssen Sie fragen, was will Gott auch auf dem Gebiet der Sexualität? Ist da ganz klar? Als ich das einem jungen Mann sagte, da war er ganz erstaunt und sagt, hat denn Gott damit was zu tun? Das sei allerdings. Gott hat mit meinem ganzen Leben zu tun, auch damit. Sonst würde ich hier gar nicht drüber reden. So haben wir also jetzt zu fragen, was ist der Wille Gottes? Nicht, was ist die Moral der Kirche? Es gibt einen Haufen Theologen heute, die von neuer Moral schreien. Ich finde das albern. Es gibt nur eine Frage, was sagt Gott? Oder ich setze Gott ab und dann gibt es überhaupt keine Moral mehr. Verstehen Sie? Was ist der Wille Gottes auf diesem Gebiet? Das wollen wir jetzt fragen. Und es ist mir sehr klar, dass Gott in seiner Offenbarung, in seinem Worte, uns zu diesem Gebiet zunächst drei Wahrheiten sagt. Was ist der Wille Gottes zum Gebiet des Sexuellen, des Geschlechtlichen? Das erste ist, Gott bejaht unsere Geschlechtlichkeit. Gott bejaht unsere Geschlechtlichkeit. Das steht im ersten Kapitel der Bibel. Gott schuf sie einen Mann und eine Frau. Er schuf uns auch mit unserer Geschlechtlichkeit. Es ist nicht so, dass, wie Tucholsky mal gesagt hat, von hier ab aufwärts bin ich ein Christ und von da abwärts bin ich Heide. Das ist dummes Zeug. Sondern Gott schuf sie einen Mann, eine Frau. Und ich möchte euch jungen Mädels nur wünschen, werdet mal rechte Frauen. Und den Männern, um Gottes Willen, seid doch rechte Männer und nicht so Hampelmänner, ne? Es ist mir sehr groß geworden, dass Gott die Sexualität in unser Leben hineingelegt hat als einen ganz wichtigen Faktor unseres Lebens. Und schon darum kann ich das nicht als neutral abgrenzen, hat mit Gott nichts zu tun. Das geht nicht. Das Zweite, Gott schützt diese gewaltige Macht der Sexualität durch die Ehe. Gott will die Sexualität schützen durch die Ehe. Wenn ich vorher sagte, dass die Sexualität weithin ein Verlangen ist, Erlösung aus der Einsamkeit, dann sollte eine rechte Ehe Erlösung aus der Einsamkeit sein. Mir wird schlecht, wenn ich an viele Ehen denke, wo Mann oder Frau erst recht in die Einsamkeit geraten sind, nicht? Eine richtige Ehe ist Erlösung aus der Einsamkeit. Lassen Sie mich mal ganz persönlich sagen, ich bin über 40 Jahre verheiratet. Ist eine lange Zeit, ne? Aber ich muss jeden Abend meine Frau anrufen, eben weil so ein Evangelisationskampf ist. Das ist eine Schlacht um Menschenseelen. Da kann ich nicht so allein sein. Da rufe ich sie abends eben an und sage, so und so steht die Kampflage. Nicht? Da geht mir auf, wie dankbar ich sein kann, dass ich eine Frau habe, ja, verstehen Sie, die mich aus der Einsamkeit erlöst. Ach, es sitzen hier Eheleute, vielleicht müssten sie ihre Ehe neu anfangen. Da so viele Frauen hier sind und ich ließe jetzt mal zu Wort kommen, da würden sie wahrscheinlich große Klagelieder über die Männer anstimmen. Haben Sie Ihrem Mann die Erlösung aus der Einsamkeit geschenkt? Da sagen Sie, ich habe ihn gut bekocht, ich habe für seine Wäsche gesorgt, ich habe ihm Kinder geboren. Das ist noch alles zu wenig, ja? Er ist eine tolle Gemeinschaft. Es hatte mal einer gesagt, als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, da durfte er nur zwei Sachen mitnehmen. Die Ehe und den Sonntag, die stammen noch vor dem Sündenfall. Die haben etwas Paradiesmäßiges an sich, wo es richtig steht, nicht? Glauben Sie mir, dass Gott, Sie was ganz Großes bei denkt, Gott schuf Sie einen Mann und eine Frau. Darum wacht auch Gott über der Ehe. Und darum ist der Gottes Zorn über Menschen, die die Ehe brechen. Es ist da in Württemberg neulich so eine dolle Sache passiert, dass Christenleute sagten, ja, mit denen habe ich eine bessere Gemeinschaft und so zu Ehebrechern wurden. Ob sie Heiden oder Christen sind, sie stehen als Ehebrecher unter Gottes Zorn. Da können sie nur Buße tun, umkehren und sehen, dass sie gerettet werden. Das ist ein hartes Wort der Bibel. Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Das ist lange Jahre her, gleich nach dem Krieg, hatte ich mal in Hamburg eine Versammlung. Und wie ich das Wort sagte, die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Da sprang so ein Wasserstoff-Superoxid-blondes Mädel vorne auf und brüllte in die Kirche, ich will so ein Kram nicht mehr hören, und stack, 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 stackelte sie raus. Da sah ich, Fräulein, einen Moment. Er drehte sich rum und sagte, was gibt's denn noch? Da sage ich, ich wollte Ihnen nur eben mitteilen, dass ich nicht meine Moralansichten bringe, sondern den Willen Gottes verkündige. Nun können Sie gehen. Das ist eigentlich nicht zum Lachen, sondern sehr erschütternd, nicht? Ja. Und das Dritte, es ist manchmal so, dass manche an verkehrten Stellen lachen, das ist auch im Kino so, nicht? Gott sagt Ja zur Sexualität, Gott schützt sie in der Ehe und will darüber wachen. Und drittens, Gott will eine reine Jugend. Gott will, dass die Unverheirateten diese Zeit des Unverheiratetseins ansehen als eine Schule zur Ehe. Gott will jedenfalls nicht, was wir so schön freie Liebe nennen und die Bibel ganz massiv pure Reine. Gott will eine reine Jugend. Ich weiß genau, dass das total unmodern ist. Und wenn ich jetzt in hier die drei Schritte ging in den Bahnhof und würde das da reinbrüllen, dann würde ich mit Gelächter empfangen. Och, Sie sind so friedlich hier, Sie nehmen das ab, nicht? Aber ich weiß ja, ihr lieben Alten, die hier vor mir sitzen, nicht wie ihre Jugend aussah. Damit, dass sie alt geworden sind und die Jugend vergessen haben, ist noch nicht vergeben. Ich erinnere mich erschüttert wie eine alte Frau von 70 Jahren unter Tränen mir in der Sakristei mal bekannte, die Sünden ihrer Jugend, doch einmal wachte das auf. Gott will eine reine Jugend, da kriege ich gesagt, das ist doch Wahnsinn. Sag ich, nein, ist nicht Wahnsinn. Der Apostel Paulus sagt es mal sehr interessant, er sagt, jede Sünde, die Lüge und so, ist im Grunde eine Sünde an mich selber. Jede Unreinigkeit, da ziehe ich einen anderen Menschen mit rein. Und da werde ich an dessen Seele schuldig. Ihr jungen Männer, an wie könnt ihr schuldig werden an jungen Mädchen? Ihr Mädels, wie könnt ihr schuldig werden an einem Jungen? Das sind Menschen, die, für die Jesus starb. Kann ich die verführen zur Unreinigkeit? Was ich bis jetzt gesagt habe, meine Freunde, leuchtet Ihnen alles ein. Dass Gott zu sagen, was gut und böse ist, leuchtet Ihnen ein, nicht? Dass Gott sagt, ja zur Sexualität, geschützt durch die Ehe. Und außer der Ehe eine reine Jugend, das leuchtet jedem ein. Dann könnte ich ja abschließen hier. Aber was uns einleuchtet, ist damit meistens noch nicht Wirklichkeit in unserem Leben. Und sehen Sie, jetzt muss ich Ihnen an dieser Stelle eine biblische Geschichte erzählen. Es gibt im Johannesevangelium eine erschütternde Geschichte. Da ist der Herr Jesus am Predigen, der Sohn Gottes. Und auf einmal kommt eine Schar Menschen, angesehene Leute im Volk, Hohepriester, Schriftgelehrte, Älteste und hinter ihnen Pöbelhaufe und die führen mit sich, reißen mit sich eine junge Frau. Und die schleppen sie vor Jesus und sagen, Herr, die haben wir ertappt im Ehebruch. Und nun steht im Gebot Gottes, dass der Ehebrecher des Todes schuldig ist. Das ist der Wille Gottes. Herr Jesus, du bist immer so warmherzig, du bist doch nun auch der Ansicht, dass die gesteinigt wird. Das war die Todesart in Israel, man steinigte einen Menschen. Und der Herr Jesus sagt kein Wort, sondern bückt sich und schreibt etwas in den Sand. Ich möchte wissen, was er geschrieben hat. Vielleicht den Namen der Leute in Sand geschrieben. Und da dringen sie ihn. Du sag schon, du bist da auch der Ansicht, dass die jetzt nach dem Gesetz Gottes gesteinigt werden muss. Gib Antwort. Und da richtet sich der Herr Jesus auf und schaut sie an und sagt, ja, die hat den Tod verdient. Ein Moment. Jetzt soll der den ersten Stein auf sie werfen, der ohne Sünde ist. Wer auf dem Gebiet ganz rein ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt er sich wieder und schreibt. Und als sich nach einiger Zeit aufrichtet, sind sie alle weggegangen. Sind sie alle weggegangen, die Bibel sagt, von ihrem Gewissen überführt. Auf einmal fiel jedem ein, schmutzige Gedanken, Geschichten aus der Jugend. Nein, ich kann den ersten Stein nicht werfen. Ich würde gern fragen, ob hier in der Kirche einer ist, der den Mut hätte aufzustehen und sagen, ich bin so rein, ich hätte den ersten Stein werfen können. Keiner von uns, ja nicht. Dann sind wir ja hier eine tolle Sünderversammlung beieinander, ja? Eine tolle Sünderversammlung beieinander. Dann sind wir Leute, die das fantastisch angeht, was Gottes Wort über diesen Punkt sagt. Da stand bloß die Frau noch da. Und sehen Sie, das hat mich so erschüttert. Sie waren alle davongegangen, von ihrem Gewissen überführt. Ach, ich möchte sagen, Gegenteil hätten sie tun sollen. Sie hätten von ihrem Gewissen überführt zu Jesus hingehen sollen und sagen, Heiland, da stehen wir, Sünder. Hast du was zu sagen für Sünder? Und dann hätten sie sein Wort gehört, ich bin gekommen aus der Welt Gottes, um Sünder zu erretten. Meine Freunde, Sünder sollen hingehen zu Jesus. Ich bin einer und darum bin ich zu ihm gegangen. Sie liefen weg. Wahnsinn. Ich möchte Sie bitten, gehen Sie zu Jesus, der lebt. Sie können mit ihm sprechen, er ist da. Sie können heute Abend mit ihm reden und ihr ganzes Leben mal mit ihm durchsprechen. Er hat die Nägel mal in der Hand, die davon sprechen, dass er auch Sie erkauft hat mit Blut und dass Sie ein Kind Gottes werden sollen. Bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Sagen Sie ihm alte Sünden aus Ihrer Jugend. Und da stand die Frau allein noch da. Ein tolles Bild. Der Sohn Gottes, der Herrliche, der Reine und die Sünderin. So habe ich eines Tages vor ihm gestanden. Und das ist nun wundervoll, was der Herr Jesus dieser Frau sagt. Er sagt, nun verdamme ich dich nicht. Das heißt, ich vergebe dir deine Sünde. Wieso kann Jesus das sagen? Kann ein anderer mir meine Sünde vergeben? Das kann er, weil er ans Kreuz gegangen ist und für unsere Sünde das Gericht getragen hat. Jesus, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, ist der Einzige, der sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Und das möchte ich Ihnen mal bezeugen. Das ist eine Befreiung, wenn die Vergangenheit liquidiert ist, ausgelöscht ist, wegradiert. Ich weiß, sie kommt im Sterben nicht mehr vor und sie kommt im Gericht Gottes nicht mehr vor, weil Jesus gesagt hat, ich habe deine Sünde weggetragen, dir sind deine Sünden vergeben. Wollen Sie nicht in Heiland aufsuchen? Warum laufen Sie mit dem beschwerten Gewissen durch die Welt? Wollen Sie nicht mit Jesus reden und ihm sagen, da hast du auch meinen ganzen Ballast und nun sage auch mir, dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt ein Lied, das heißt, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Sie sind's in Jesu Namen. Es gibt nichts Herrliches, als dass Jesus Sünden vergibt. Ich erzähle so gern, als mein Großvater, ein Mann in besten Jahren, im Sterben lag. Da reicht eine Frau ihm einen Löffel Wein und sagt, Vater, da hast du eine Erquickung. Und da richtet sich der Mann in seiner Qual auf und sagt, die größte Erquickung im Sterben ist die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Und jetzt sage ich, sein Enkel, die größte Erquickung im Leben ist die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Jesus sagt der Frau, dir seine Sünden vergeben. Ich nehme sie auf mich. Und dann sagt er noch ein zweites. Er sagt ihr, gehe hin und sündige nicht mehr. Und nun bitte passen Sie mal gut auf. Wenn ich einem Menschen sage, sündige nicht mehr, dann macht er weiter wie vorher. Das sind moralische Sprüche, die haben keine Kraft. Von ihm heißt es, so er spricht, so geschieht's. So gebietet steht es da. Er sagt, es werde Licht, es wird Licht. Und er sagt, sündige nicht mehr und Ketten fallen von dir ab. Meinen Sie denn, der Sohn Gottes hätte am Kreuz gehangen, das wäre ein Kinderspiel gewesen? Da geht es um eine wirkliche Befreiung, um eine wirkliche Erlösung, um ein wirklich neues Leben. Gehe hin und sündige nicht mehr, das war gesagt, wie es werde Licht. Die Frau geht davon. Sie war noch Fleisch und Blut, wie ich Fleisch und Blut bin, und sie. Aber wir sind nicht die ganze Sünde los, wir bekommen neue Stellung zur Sünde. Ein junges Mädchen sagte neulich, hat mir so Freude gemacht, sagte, früher bin ich hinter der Sünde hergelaufen, konnte gar nicht genug kriegen. Seit Jesus mein Herr ist, läuft die Sünde hinter mir her. Aber er steht dazwischen. Es gibt Kampf. Kein Kinderspiel, ein Christ zu sein. Ha, Kind Gottes zu werden in dieser verfluchten Welt ist kein Kinderspiel. Aber er sagt, sündige nicht mehr. Und das ist Befreiung. Da fallen die Ketten. Er ist der auferstandene Herr, der in ein Menschenleben sagen kann, sündige nicht mehr. Und dann steigt man wie aus dem Grabe heraus in neues Leben. Und meine Freunde, ich kann Ihnen das alles jetzt nur so andeuten. Jetzt mache ich es wie gestern. Ich möchte eigentlich, dass Sie jetzt dreimal tief atmen. Ich möchte meinen Vortrag nochmal vorne anfangen. Thema: unser Recht auf Liebe. Können Sie noch zuhören? Verstehen Sie mich hinten gut? Hurra, wir haben einen Lautsprecher eingebaut. Da oben hat man schlecht verstanden gestern, wie ich hörte. Können Sie mich verstehen? Wissen Sie, wenn ich so furchtbar brülle, dann werden die hier unten ohnmächtig, nicht? Ich kann natürlich brüllen wie ein Stier, aber das ist für die Leute hier unten nicht angenehm. Also, ich fange nochmal ganz von vorne an. Unser Recht auf Liebe. Jetzt sehen Sie, das Wort Liebe kommt im Neuen Testament vor. Und das Neue Testament ist griechisch geschrieben. Und jetzt muss ich mit Ihnen noch einen Moment griechischen Unterricht treiben. Sehen Sie, im Griechischen gibt es zwei Worte für Liebe, wo wir nur ein Wort haben. Das eine heißt Eros. Das ist, was wir Erotik nennen und Sexualität, also das, wovon wir eben gesprochen haben. Und dann gibt es noch im Griechischen ein zweites Wort für Liebe, das heißt Agape. Und das ist etwa die Liebe, mit der Gott Jesus liebt, seinen Sohn. Und mit der Jesus uns liebt. Wissen Sie, dass Jesus Sie liebt? Das ist nicht Eros, das ist Agape. Und nun sagt die Bibel, jawohl, wir haben ein Recht, seit Jesus gestorben ist, zu lieben, wie er liebt, schrankenlos. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass ein Heiland gekommen ist und für die ganze Welt gestorben ist. Dr. Heinemann sagte eines Tages im Bundestag, Jesus ist nicht nur für die Leute in Washington, sondern auch für Khrushchev gestorben. War ein toller Satz. Kapieren manche nicht. Jesus hat schrankenlos geliebt. Und seit er gekommen ist, das wissen viele nicht, dürfen wir schrankenlos lieben. Meine Freunde, wir leben wieder in einem Volk, in dem von allen möglichen Seiten Hass geschürt wird. Also ohne mich, seitdem ich weiß, dass Jesus gekommen ist, weigere ich mich zu hassen. Lassen Sie sich nicht drauf ein. Jesus ist für alle gestorben. Und darum haben wir ein Recht zu lieben. Sehen Sie, wenn ich das Thema habe, Recht auf Liebe, dann denken Sie ja dran, ich habe ein Recht darauf, geliebt zu werden. Da habe ich ein neues und älteres junges Mädchen, so um 45, die kam zu mir und klagte. Die Hausgenossen sind so frech und am Arbeitsplatz sind so frech und der Chef ist unfreundlich und die Pfarrer taugen nichts. Und da habe ich schließlich gesagt, darf ich mal ganz schüchtern fragen, wem haben Sie eigentlich Barmherzigkeit geschenkt? Sie sind ja ganz alleine. Ich will Ihnen mal einen Tipp geben, das ist eine Mutter mit 5 Kindern. Die ist so erschöpft, wie wäre es, wenn sie jeden Mittag mal hingingen, wenn sie von der Arbeit kommen um 5, und führt ein Stündchen die Kinder spazieren, damit die Mutter mal eine Stunde aufatmen kann. Da sagt sie, wie komme ich dazu? Sehen Sie, die hat keine Ahnung von Jesus. Jesus schenkt der Welt, ob sie es annimmt oder nicht. Wie wenig Leute nehmen es in Lübeck an. Aber es ist ganz egal, er schenkt ihr seine Liebe. Er ist für alle gestorben. Und nun darf, während Jesu Gewalt ist, so lieben. In der DDR ist ein Theologe, ein Studentenpfarrer. Nein, er ist jetzt... lassen wir es. Der wurde eines Tages verhaftet und dann einem russischen Offizier zugeführt, der ihn 3 Tage lang schauerlich gequält hat. Nächtliche Verhöre mit Licht ins Gesicht. Und er sagte, 2 Tage lang habe ich unsagbar gelitten, bis mir auf einmal aufging, ich brauche den Mann gar nicht zu hassen. Ich darf ihn lieben. Ich darf ihn lieben. Er sagte, ich erfuhr das Wort im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und als er wieder zum Verhör kam, da sagte er, ich konnte den Mann lieb haben. Er tat mir einfach leid, wie er sich gequält hat mit mir. Und der spürte das und sprang auf und sagt, was ist das für eine neue Tour, die Sie mit mir vorhaben? Das Ende war, er hat ihn in sein eigenes Auto gesetzt und nach Hause gefahren. Er wurde einfach niedergeliebt. Das ist eine tolle Sache, ne? Das wissen wir gar nicht, dass mit Jesus ein fantastisch Neues in die Welt gekommen ist. Also ich habe einen Freund, der mir sehr nahe steht. Der hat eine nette Wohnung, aber einen schwierigen Hausbesitzer. Wie so eine Mietwohnung, einen schwierigen Hausbesitzer. Und der ist so auf Geld aus, wie das so ist, nicht? Und da schreibt ihm jetzt vor kurzem der Hausbesitzer einen unverschämten Brief. Das haben sie zu machen, das haben sie zu machen und das haben sie zu bezahlen. Und mein Freund sagt, bei mir ging der Hut hoch. Ich ging an den Schreibtisch und will ihm wieder schreiben. Und auf einmal steht das Bild Jesu vor mir, der für mich gestorben ist und auch für den Hausbesitzer gestorben ist. Und da konnte ich nicht mehr. Und da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hören Sie, wollen wir wirklich so miteinander reden? Wir sind doch beides nette Leute. Wollen wir nicht mal vernünftig miteinander sprechen? Ich habe Sie wirklich gerne, es ist nicht nötig, dass Sie so mit mir reden. Und der wurde so überwunden, dass der Krach nicht stattfand, sondern dass die heute eigentlich ganz gute Freunde sind, der Hausbesitzer und er. Nun, sie kommen manchmal ein bisschen aneinander, aber sind gute Freunde. Wenn ich muss Ihnen die Geschichte erzählen, wie ich ganz junger Pfarrer war, hatte ich 150 Konfirmanden und da fing ich an, die zu besuchen. Die wohnten alle in Mietshäusern. Beim ersten war Krach im Haus, beim zweiten war Krach im Haus, beim dritten war Krach im Haus. Und da fragt sie in der Konfirmandenstunde, jetzt sollen mal die aufstehen, wo kein Krach ist. Da standen 3 auf, oder 4. Ei, sage ich, bei allen anderen ist Krach, bei allen anderen ist Krach. Ich sage, warum ist denn bei euch kein Krach? Da sagten die, wir wohnen alleine. Jetzt freue ich mich doch, dass Lübecker auch mal lachen in der Kirche, ja. Wenn... Ich nehme an, dass Lübeck nicht sehr anders ist als Essen. Hören Sie, Sie haben ein Recht darauf, nicht mehr Ihr Recht zu fordern, sondern zu lieben. Sie brauchen nicht mehr Ihr Recht fordern. Sie brauchen sich nicht mehr in die Kämpfe einlassen. Sie dürfen lieben. Seit Jesus für alle gestorben ist, Ich hoffe, dass morgen früh mindestens 300 Kirchen in Lübeck beseitigt werden, zu Ende sind, weil Jesus für uns alle gestorben ist. Für die, sagt meine Frau nach so einem Vortrag mal, aber wenn Sie meine Nachbarin kennen würden, die Ziege, sagt sie, ich sage, für die ist Jesus gestorben, genau für die. Und darum dürfen Sie lieben, das ist Ihr Recht. Ihr lieben einsamen Seelen, steht nicht da und sagt, wer liebt denn mich? Schenken Sie einmal Liebe, wie der Heiland gegeben hat. Wir dürfen Kanäle sein, die weitergeben. So, und jetzt noch ein, fange ich noch ein drittes Mal neu an. Können Sie mir noch 5 Minuten zuhören? Eine Alterserscheinung, das ist zu lange Rede, aber ist nicht zu ändern. Unser Recht auf Liebe. Ich fange mal ganz von vorne an. Ich möchte Ihnen sagen, es gibt eine Liebe, auf die wir kein Recht haben. Auf die wir keinen Anspruch haben und die uns doch zuteil wird. Und das ist die Liebe des Herrn Jesus. Und hier muss ich, also eine Liebe, auf die wir kein Recht haben und die uns zuteil werden kann. Und da kann ich jetzt nur mal ganz persönlich reden. Verzeihen Sie, wenn ich das als Konfession jetzt sage. Nur so wird es glaubwürdig. Ich bin in meinem Leben schwere Wege geführt worden und habe in dem Hitlerreich oft in Gefängnissen gesessen. Ich weiß gar nicht warum. Jugendpfarrer waren nicht erwünscht. Und das waren nicht Gefängnisse wie heute, sondern das waren Kerker der Staatspolizei, die schauerlich waren. Und ich erinnere mich, wie ich einmal wieder in eine Zelle kam, die war so breit, wenn ich die Arme anwinkelte, hatte ich beide Wände in der Hand. Eine Zelle, wie man kein Tier einsperrt. Da habe ich ein paar Tage erst gesessen, einfach in einer dumpfen Verzweiflung. In einer dumpfen Verzweiflung, zumal man ja gar nicht wusste, was da rauskommt, wie das weitergeht. Vielleicht auch dumpfe Wut gegen die Ungerechtigkeit. Wurde ja kein Verfahren eröffnet, wurde einfach weggeholt. Ich kann Ihnen diese Finsternis dieser Tage nicht beschreiben. Und dann fing Gott an zu reden. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er wirklich lebt, da hätte ich es gemerkt. Es war nichts, was mich ablenkte. Ich hatte Stunden allein, ich bekam nichts zu lesen und nichts. Und da fing Gott an zu reden, mit mir über mein Leben. Ich habe gemeint, ich wäre ein braver Pfarrer, ein braver Pastor. Und nun sprach Gott von meinen Sünden, von meiner Selbstsucht und vom Ehrgeiz. Und wie ich meine Frau da unfreundlich behandelt hatte. Und wie ich das meinen Kindern verkehrt gemacht hatte. Und von meinem Jähzorn. Und von der Unreinigkeit des Herzens. Ich kann nur sagen, Gott rede mit mir von meinen Sünden. Und nach 3 Tagen, da war eine ganz neue Finsternis da. Da wusste ich, dass ich Gottes Zorn verdient habe. Da konnte ich nicht mehr sagen, andere sind schlechter. Gott hatte mich in sein Licht gestellt. Und es kam eine große Verzweiflung über mich. Ich sagte, Herr mein Gott, da ist mein Leben. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal herauskomme. Sein Zorn ging über mich. Haben Sie mal Angst gehabt vor Gott? Oh, ich wünsche Ihnen trotz allem, dass die Schrecken Gottes über Ihr Leben gehen, dass Sie sich wirklich einmal so sehen. Und als es ganz dunkel war in mir, und da wurde auf einmal vor mein Auge das Kreuz des Sohnes Gottes gestellt. Ich kann es nur so ausdrücken. Es war, als wenn ich versetzt würde nach dem Hügel Golgatha. Und da sah ich nicht die Menschenmassen und da sah ich nicht die Kriegsknechte. Ich sah nur das himmelragende Kreuz und den Sohn Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist, der bei der Schöpfung dabei war und Herr über alles ist, der hing da angenagelt, schauerlich, mit der Dornenkrone. Und ich begriff, so groß ist meine Sünde, dass sie nicht anders getilgt werden konnte, als dass Jesus dafür starb. Ich konnte nur auf meine Knie sinken, so fand mich der Wächter und stammeln, Herr Jesus, hast du einen solchen Kerl wie mich so geliebt, dass du für ihn gestorben bist? Und dann ging mir auf, er ist ja gar nicht tot, er ist ja auferstanden, er ist ja hier, er hat mir das vor die Augen gestellt. Ich kann es Ihnen nur so bezeugen, seine Liebe, die völlig unverdient war, ich hätte die Hölle verdient, seine Liebe überströmte mich wie ein Strom. Wie ein Strom. Und seitdem weiß ich, dass es nichts in der Welt gibt, was so glücklich macht, wie die Liebe Jesu. Eine Liebe, die wir nicht verdient haben, die wir erst verstehen, wenn wir unseren ganzen verlorenen Zustand begriffen haben. Aber nun möchte ich mit Terstegen und allen Heiligen anbeten. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Bitte den Chor nun Lied zu singen. Ein paar Dinge sagen. Bitte lassen die Liederblätter auf ihren Plätzen liegen. Wir brauchen sie noch zwei Abende. Es sind eine gewisse Menge Leute hier oder eine Reihe Leute hier, die hätten jetzt gern mal ein seelsorgerliches Gespräch. Die würden gern den Schritt tun ins Leben hinein. Aber sie können es nicht allein. Sie müssten mit jemandem sprechen. Nach dieser Versammlung werden eine Reihe Brüder, ich bin hinterher zu erschöpft, ich kann es nicht, eine Reihe Brüder hier sein, Laien und Prediger, bereit zum seelsorglichen Gespräch. Machen Sie davon Gebrauch. Gehen Sie einfach nach vorne und suchen Sie einen von denen auf, der ein sympathisches Gesicht hat. Morgen möchte ich sprechen über das Thema Gott, ja, aber warum Jesus? Ich treffe überall Menschen, die glauben allen Herrgott. Aber wenn ich von Jesus anfange, dann sagen sie, ich weiß nicht wozu. Das ist die Fortsetzung von heute. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und kommen Sie morgen. Und dann laden Sie auch mal noch richtig ein. Ist so komisch, hier hat man jeden Abend die Kirche rammelvoll, aber dabei bleibt es. Die Leute, die das hier vorbereitet haben, die haben sich kolossal Mühe gemacht, die haben noch eine Übertragung im Gemeindesaal da hinten. Und die wären glücklich, wenn der auch in Anspruch genommen würde. Also Sie können ruhig jeder noch jemand einladen. Jetzt sagen Sie mal Ihren Männern, Ihr Frauen, da sind das alles Witwen hier, ich weiß das eigentlich hier. Sagen Sie mal den Bekannten und Arbeitskollegen und so, Sie sollen mal mitkommen. Sollen mich mal anhören. Ich habe noch zwei Abende. Letzter Abend am Donnerstag, es muss alles anders werden, das wissen wir ganz genau, aber wie soll das aussehen? Bitte beachten Sie den Büchertisch. Ich bin hier eingeladen worden von meinem Freund Pastor Brauer. Der ist an der Lorenzkirche hier. Und der hat ein Büchlein geschrieben, nur ein Schritt, wo das steht eigentlich, was man jetzt tun sollte. Darf ich Sie auf diese Schrift von Pastor Brauer nur einen Schritt hinweisen? Am Ausgang dürfen Sie ein Opfer geben für meine Essener Jugendarbeit. Es ist nichts für mich, ich verdiene hier nichts dran, glaubt mir das nicht. Mir geht es wie Paulus, ich muss Evangelium predigen, sonst habe ich keine Ruhe innerlich, das befiehlt mir mein Herr. Aber dieses Opfer am Ausgang ist bestimmt für die Essener Jugendarbeit. Ein Kreuzzug für Jesus im Ruhrgebiet. Nein, da rein, ne? Genau, 20 Mark scheint sein, nur nicht so ängstlich. Und zum Schluss, nach dem Gebet stehen wir auf und singen stehend, 11 Vers 3, den schönen Lobgesang. Das kennen wir schon. Nun wollen wir erst beten. Herr Jesus, deine rettende Liebe ist wahrhaftig unverdient. Wir glauben das so schwer, dass das wirklich eine Macht im Leben sein kann. Lass uns das erfahren. Die Kraft deines Blutes und die Kraft deiner Auferstehung. Ach ja, wir möchten auch in lebender Reinheit haben. Hilf uns dazu. Und nun breite deine segnenden, durchgrabenen Hände über uns alle. Amen.